Rhein in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute zu Gast Emily Fons.
Heute fangen wir einfach mal ganz unvermittelt an, weil wir sind schon mitten im Gespräch und ich muss einfach ganz schnell sagen, hallo Emily, hallo Brian und Hi. Guten Tag.
Hi.
Ihr redet schon direkt davon, dass ihr euch demnächst möglicherweise im Saarland begegnet oder fährst du nur ins Saarland und triffst Emily dort nicht?
Doch. Ich komme in den Wahlkreis zum Thema Wohnungslosigkeit.
Ah, okay, ja. Total spannend. Das ist nämlich auch genau euer gemeinsamer Ausschuss sozusagen. Ne? Ihr seid beide im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und kennt euch darüber schon eine ganze Weile.
Ja, ich glaube jetzt anderthalb Jahre ungefähr. Ich bin ja ein bisschen später dazugekommen. Wein hat schon mal die Vorarbeit im Ausschuss geleistet und ich bin dann sozusagen in der Hälfte ungefähr der Legislaturperiode dazugekommen, also Januar 2023. Und seitdem sind wir zusammen im Ausschuss, ja.
Sehr cool. No. Das müssen wir alles erklären und wir wollen doch auch unseren Zuhörerinnen verraten, wer du bist und warum du heute hier zu Gast bist. Liebe Emily Fons, vielleicht möchtest du dich selber ein bisschen vorstellen und sagen, wo du genau herkommst und was du machst. Und erklär doch vielleicht auch, warum du später dazugekommen bist. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, ne?
Das stimmt. Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf beim Podcast. Ich freue mich. Und genau, Brian und ich, wir sind, glaube ich, sehr gute Kollegen, Kolleginnen.
Genau.
Und ich freue mich sehr, dass ich im Bauausschuss jetzt seit anderthalb Jahren mit dabei bin. Und dass Brian auch nächste Woche ins Saarland kommt. Das ist nämlich meine Region, mein Bundesland, wo ich herkomme. Genauer gesagt aus Losheim am See. Das kennen jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute.
Emily, ich war da schon mal.
Echt?
Ja. Ja. 1996, da gab es dich noch gar nicht.
Da war ich noch auf der Welt, nein.
Da war ich bei diesem legendären Rock am See-Festival und da haben die Fantastischen Vier gespielt und eine ziemlich linksradikale Punkband, die auf der Bühne festgenommen worden ist.
Nein.
Das war ein bisschen krass. Die haben ein Lied, was auf dem Index stand, haben die trotzdem gespielt und ja, es fand die Polizei in Losheim nicht so lustig und hat die dann mitgenommen.
Da ging es ja richtig ab, bevor ich geboren
wurde. Ja, total.
Ja, krass. Also in Losheim gibt es auch immer noch sehr, sehr viele Konzerte. Ich weiß gar nicht, wer jetzt dieses Jahr da war, aber ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen softer geworden. So Alvaro Soler und so ist, glaube ich, momentan eher der Vibe. Der war letztes Jahr da oder Quo war letztes Jahr da. Also, aber es cool. gibt immer noch sehr viele große Konzerte und das ist für unsere Gemeinde schon ein großes Ding, weil es sind nur so 14.000 Einwohner, 12 Ortsteile, also ländlicher Raum, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Und genau, da komme ich her. Brian wird mich aber in Saarlouis besuchen, weil mein Wahlkreis besteht aus zwei Landkreisen und Brian wird, sage ich mal, die größte Stadt kennenlernen. Also gar nicht sehr da, wo ich selbst herkomme, weil das sind von mir aus schon fast 45 Minuten Fahrt. Oh. Genau, aber so ist das. Ich freue mich trotzdem und das wird gut.
Und wenn du sagst, größte oder größere Stadt, das sind wie viele Einwohner in Saarlouis? 35.000?
Das ist
oder so ungefähr? Ja, ne? Ich glaube. Also, aber das gilt bei euch in der Region als groß.
Genau, also im Wahlkreis haben wir 300.000 Einwohner. In Saarlouis, jetzt habe ich währenddessen gegoogelt, das ist ja der Vorteil, wenn man einen Podcast ohne Bild macht, kommt eine Zahl von 2008, das ist jetzt natürlich doch schon einige Jahre her, da waren es 37.700, aber das ist 2023 steht jetzt hier 34.000, also sind ein paar weniger geworden, aber sagen wir einfach mal 35.000, du hast recht, genau.
Ich hätte gar nicht. Und sind das weniger geworden, weil ein paar bei der grenzüberschreitenden Arbeit dann irgendwo auf der anderen Seite der Grenze geblieben sind zum Arbeiten? Aber das kann man wahrscheinlich nicht festlegen. Ne?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass echt relativ viele Leute in Luxemburg arbeiten und das auch für die Politik, für die Gesellschaft eine Herausforderung, was irgendwie Steuern angeht, was Homeoffice angeht, alles, was so Pendlerregelungen sind. Also da sind wir mit Rheinland-Pfalz, so in dieser Grenzregion, echt krass betroffen, beziehungsweise da muss viel geregelt werden. Und es ist tatsächlich so, dass viele Luxemburger ins Saarland ziehen und das deshalb, und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei unserem Ausschuss, Brian, die Mieten extrem steigen, die Grundstückpreise steigen, der Wert von Häusern extrem steigt, also einfach die Preise für alles, was irgendwie Wohnen und Leben betrifft, immer weiter steigen, weil in Luxemburg sind ja die Gehälter sehr hoch, vor allem im Gegensatz zum Saarland. Das heißt, es ist wirklich so eine krasse Grenze und eine krasse Differenz zwischen irgendwie Verdienen und Wohnen. Und da gibt es ja sehr viel Pendelei hin und her. Und das birgt aber auch Herausforderungen fürs Saarland.
Ja, also es ist die Region mit der höchsten Rate an Grenzüberschreitungen für Arbeitnehmermobilität, ne? In der gesamten Europäischen Union, was echt faszinierend ist tatsächlich. Also es ist echt viel los bei euch an der Grenze. Und wie strange das ist, dass die Mieten und die Immobilienpreise sich dann einem anderen Land anpassen, was ja für die Region, in der man sich befindet, total unfair eigentlich ist. Also da müssten ja alle Leute im Gegenzug dann in Luxemburg arbeiten, um die Gehälter mitnehmen zu können. Und so funktioniert das natürlich nicht. Das ist ja nicht quid pro quo. Wir tauschen das einfach gleich und fair aus. Also was für eine Herausforderung für euch.
Voll. Ich meine, es ist halt klar, wenn die Leute merken, so, es ist noch günstiger, einfach im Saarland zu leben und zu wohnen, dann kommen natürlich einige, die das nutzen wollen. Das ist ja absolut verständlich. Aber das bedeutet, die können auch andere Preise zahlen als die Leute, die irgendwie dann schon immer im Saarland wohnen oder im Saarland arbeiten. Und das ist natürlich irgendwie voll schwierig, weil man will ja auch international und offen sein. Und das ist aber schon so, dass dann gerade so Richtung Perl, also ist auch unsere Weinregion, dass das schon irgendwie krass zu merken ist. Aber da, wo Brian und ich sein werden, in Saarlouis, das ist dann schon eher Richtung Frankreich, sagen wir mal. Also jetzt nicht direkt an der Grenze. Aber trotzdem ist es da irgendwie noch mal ein bisschen andere Situation. Also das Saarland ist zwar sehr klein, aber nichtsdestotrotz schon recht unterschiedlich. Also einerseits haben wir dann so die Grenzregionen, andererseits haben wir sehr viel Industrie, noch was Stahlindustrie angeht, eher so Richtung südliches Saarland. Da, wo ich herkomme und wohne, ist es so nördliches Saarland. Brian, du wirst eher so da ein bisschen in der Mitte sein, kann man fast schon sagen. Da ist halt ganz viel ländlicher Raum und die Herausforderungen, die es da gibt.
Ich weiß gar nicht, ob wir auch...
Ja, aber tatsächlich ist es gar keine so Selbstverständlichkeit mehr. Also voll oft, wenn ich dann sage, ich mag Frankreich, ich mag Französisch, heißt es immer, ja, ist ja klar, du kommst ja aus dem Saarland. Aber dann erzähle ich immer, dass mein Leistungskurs in der Oberstufe auf dem Gymnasium aus 5 jungen Frauen bestand. Und alle anderen hatten es abgewählt. Also 75 Leute haben Französisch abgewählt, 5 haben es weitergemacht. Und das heißt, das ist rapide abgesunken, das Interesse an Französisch. Sehr viele lernen natürlich Englisch, logisch, aber auch ganz, ganz viele Spanisch. Und deshalb, ja, es ist eigentlich keine gute Situation, was Französisch lernen im Saarland angeht. Viele ältere Leute können noch Französisch, aber jüngere Leute haben teilweise gar kein Interesse daran.
Ich habe gerade überlegt, wie das bei mir war, aber ich habe ja viel eher Abitur gemacht und ich habe ja die Schule gewechselt, um Französisch weitermachen zu können, weil es nämlich an dem Gymnasium, an dem ich eigentlich war, nicht mehr angeboten worden ist. Und dann bin ich von einem Französisch-Grundkurs in einen Französisch-Leistungskurs bilingual gewechselt. Das war eine richtige Hausnummer. Ich habe es aber mit viel Einsatz und einer sehr tollen Lehrerin geschafft. Und spreche nach wie vor eigentlich sehr gerne Französisch und finde das toll. Es überrascht mich jetzt total, dass das in der Region da ähnlich ist, dass Französisch einfach keine so große Priorität mehr hat in den jüngeren Generationen. Ja, faszinierend. Und auch einfach eine faszinierende Region offensichtlich. Hat dich diese Thematik, das Saarland so ist und wie die Strukturen sind und die Infrastruktur und Kultur und alles, was damit zusammenhängt, hat dich das schon so früh so sehr interessiert, dass du gesagt hast, ich möchte gerne in die Politik gehen? Du bist ja schon total jung, sehr engagiert gewesen. Du bist mit 16 bei den Jusos eingetreten und dann kurz danach in die SPD. Und dann aber auch echt schnell schon Kreisvorsitzende geworden und hast eine ziemlich zügige Karriere gemacht. Ja, du bist jetzt 23 und im Bundestag. Also was ist da passiert? Erzähl mal, wie dieser Weg war für dich.
Ja, ich versuche es mal irgendwie halbwegs interessant und trotzdem irgendwie kurz zu erklären. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es dazu kam, dass ich plötzlich mit 22 in den Bundestag eingezogen bin. Das waren ganz, ganz viele Zufälle und das war auch nicht von mir geplant, als ich damals mit 16 eingetreten bin. Ich glaube, was man im Saarland schon festhalten kann, Brian, das wirst du vielleicht auch nächste Woche spüren, dadurch, dass es so ein kleines Bundesland ist, kennt man sich, ja, die Gerüchte stimmen, beziehungsweise die Klischees, und dadurch ist es eine sehr krasse Gemeinschaft und der Zusammenhalt im Saarland ist sehr, sehr hoch. Wir haben eine ganz, ganz hohe Mitgliederdichte in den Vereinen, großes Ehrenamt, das heißt, das macht das Saarland schon aus. Und dann hat man auch irgendwie Vorbilder, dass man sich engagieren kann, so das auf jeden Fall. Und man kennt auch immer jemand, der irgendwo engagiert ist, ob das jetzt Feuerwehr ist, ob so ein Gartenbauverein, Kirche oder halt Parteien. Das, glaube ich, ist irgendwie ein Vorteil auch vom Saarland. Und bei mir war es tatsächlich so, dass in der Schule der Moment war, wo ich entschieden habe, okay, ich will mich engagieren. Und das habe ich nach zwei Projekten festgestellt, einmal nach Jugend debattiert und einmal nach dem Projekt Modell Europaparlament, also zwei politische Bildungsprojekte, Demokratieprojekte sozusagen, denen ich bis heute auch noch treu geblieben bin und wo einfach ein schönes Netzwerk entstanden ist und ja, wo einfach junge Leute empowered werden und Verantwortung bekommen und einfach mitmachen können. Und ich habe danach so gemerkt, okay, das hat voll Spaß gemacht und ich hatte die krasse Chance, das krasse Privileg, da jetzt wirklich viel zu lernen und ich will das jetzt auch irgendwie im realen Leben ein bisschen anwenden und halt wirklich mitmachen, aktiv sein, weil da hat es damals so angefangen, dass die AfD stärker geworden ist. Ich finde, da hat man schon so gemerkt, dass die Stimmung so ein bisschen kippt, dass die Leute mehr meckern, unzufriedener sind und dann wusste ich irgendwie, okay, nachdem ich diese zwei Projekte gemacht habe, man muss mitmachen, es bringt nichts, auf der Couch zu sitzen. Und dann bin ich in die SPD eingetreten und da hatte ich tatsächlich das Glück, dass die erkannt haben, okay, jetzt kommen junge Leute nach, die wollen mitmachen, dann brauchen die auch Verantwortung. Und dann durfte ich direkt Kreisvorsitzende werden und Ortsvereinsvorsitzende. Und so sammelt man dann ja irgendwie Erfahrungen in der Partei, indem man so ein bisschen Verantwortung bekommt. Ich denke, Brian, da wirst du zustimmen. So, manchmal kennt man sich vielleicht noch gar nicht so genau aus, aber wächst dann auch irgendwie rein. Und das war bei mir so. Und ich habe dann im Landtag gearbeitet, sozusagen als letzte Station vor dem Bundestag neben meinem Studium und habe da Social Media gemacht. Und da ist wieder irgendwie das Saarland sehr spezifisch, da lernt man alle kennen. Also ich habe von allen Ministerinnen und Ministern die Handynummer und da kennt man sich dann einfach sehr gut, wenn man da zwei Jahre arbeitet, auf allen irgendwie Festen zusammen ist, den ganzen Tag zusammenarbeitet. Das ist halt der Vorteil, wenn man ein sehr kleines Bundesland ist. Und genau, das heißt, das hat dann auch irgendwie gereicht, um das Vertrauen zu gewinnen, für den Bundestag kandidieren zu dürfen. Und ja, dann hat Heiko Maas gesagt, nach 30 Jahren aktiver Politiker sein, reicht's ihm mal. Und hat gemeint, viel Spaß, Emily. Und hat mich da reingeworfen in den Bundestag. Und jetzt bin ich bei Brian im Bauausschuss.
Okay, total faszinierend tatsächlich. Also das muss man gar nicht kurz und knapp erzählen, weil es ist tatsächlich wirklich, das war alles super, total, total gut. Und ich möchte gleich gerne noch mehr nachfragen, was das Thema junge Leute und Politik und Verantwortung übernehmen angeht. Aber ich möchte vorher mal kurz einhaken, du hast gerade so schön auch über Vorbilder gesprochen und den Zusammenhang mit dieser Situation, dass man viele Leute kennt und es quasi kurze Dienstwege in Anführungszeichen gibt und dass man Handynummern von MinisterInnen hat und möglicherweise mit einigen davon per Du ist, was ja in der SPD für die Leute, die es nicht wissen, ja eh gängig ist. Also da wird ja überall geduzt, aber duzt genau, man den Bundeskanzler eigentlich? Duzt ihr beide den Bundeskanzler, wenn ihr ihm begegnet?
Brian, was machst du?
Schon, ja. Also wenn, es gibt jetzt nicht so
oft. Brian hat es eingefroren. Ja,
also ich rede mit euch eigentlich.
Spontan weiter. Ja. Ich hatte letzte Woche die Situation im Europaausschuss, da durfte ich eine Frage stellen. Und das ist ja manchmal so in einem Ausschuss, da ist dann ein Experte da, in dem Fall eben Olaf Scholz. Und dann fragen die Abgeordneten spezifische Fragen zu spezifischen Themen. Und bei mir war das tatsächlich zum Thema Saarland, Europa, Frankreich. Und dann habe ich vorher aber doch auch mal noch meinen einen Kollegen gefragt und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Sage ich jetzt Herr Bundeskanzler, wie sehen Sie das? Oder sage ich Olaf, was machst du jetzt? Und er hat gesagt, sag doch einfach, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, und dann kannst du ihn duzen. Und so habe ich es dann gemacht.
Wow, das ist aber ein cooler Kompromiss. Also tatsächlich einmal ganz förmlich und dann direkt auf der persönlichen Ebene so mit du weiterzumachen. Mhm. Und gibt es da irgendeine Reaktion oder ist das, also achtest du da drauf? Guckst du dann, wie,
Wie hat er geguckt oder ist das dann, ist man in dem Moment so in dem Adrenalinfluss, dass man da das gar nicht wahrnehmen kann?
Doch, also während ich geredet habe, hat er mich ja auch dann die ganze Zeit angeschaut. Und da habe ich auch irgendwann gedacht, ach krass, der Bundeskanzler guckt einen dann mal 2 Minuten durchgehend an, weil der hat ja in dem Moment jetzt nichts anderes zu tun und das ist seine einzige Aufgabe, damit er antworten kann. Und das habe ich auch erst danach dann so ein bisschen realisiert. Und ich war dann schon auch gespannt, was er antwortet, weil momentan gibt es ja auch ein bisschen Kritik, dass er manchmal so ein bisschen nicht so aus sich rauskommt. Und dann ist man natürlich auch gespannt, wie jetzt so die Situation ist. Und er hat echt währenddessen auch so ein bisschen gelächelt und schon Emotionen gezeigt. Und das fand ich ganz cool. Ja.
Bist du aufgeregt? Ich weiß
nicht, ob ihr mich jetzt hört.
Also so, dem Bundeskanzler eine Frage zu stellen, da war ich schon aufgeregt. Ja, das muss ich sagen. Aber bei vielen anderen Dingen merkt man so, nach 1,5 Jahren im Bundestag entwickelt man dann doch Routine. Also bei Sachen, wo ich vorher aufgeregt war, wenn ich da jetzt noch aufgeregt wäre, dann glaube ich, könnte man den Job auch nicht so richtig machen. Einfach nur fertig.
Ja, ich meine, letzten Endes wird auch da nur mit Wasser gekocht und es werden Entscheidungen getroffen aufgrund von hoffentlich Fakten und man setzt sich ein für Themen, die einem als Politiker wichtig sind. Und da hast du vollkommen recht, also da noch aufgeregt zu sein, wenn man ja weiß, wovon man spricht. Das ist ja die Idealvoraussetzung, dass man gut vorbereitet in Situationen geht und weiß, welche Argumente man mitbringt. Das bringt mich zu einem anderen Vorbild, das du auf deiner Webseite zitiert hast, nämlich AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez. Und du hast da das Zitat stehen, Hoffnung ist nichts, das man hat oder nicht hat. Hoffnung ist etwas, das man schafft, indem man etwas tut. Und du hast geschrieben, fühle ich. Wie fühlst du das? Also was machst du mit so einem Zitat?
Also ich muss sagen, ich habe das irgendwann mal gelesen und ich habe mich, manchmal hat man ja so einen Moment, dass man denkt, ja, und dass man 2 Tage später immer noch dran denkt. Und es war so krass, dieser Satz, und der ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Und ich habe einfach gemerkt, okay, Politik wird nicht nur von älteren Männern im Anzug gemacht, sondern in den USA gibt's jemand, die irgendwie cool ist. In Finnland war damals noch Sanna Marin Ministerpräsidentin oder Staatsoberhaupt. Und es war einfach so, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, junge Frauen, wenn sie gelassen werden, wenn sie Verantwortung bekommen, dürfen mitmachen, können mitmachen, haben vielleicht einen anderen Stil. Das hat mir in dem Moment krass Hoffnung gegeben. Und so in den letzten 1,5 Jahren gab es viele Höhen und Tiefen. Ich meine, auch die politische Situation, die gesellschaftliche Situation ist ja unfassbar schwierig und herausfordernd momentan. Aber es gibt einfach so Momente, die geben mir so krasse Hoffnung. Also, um vielleicht mal so ein Beispiel zu nennen, was sehr aktuell ist. Wir haben ja immer diese Berlin-Fahrten, wo wir Leute nach Berlin einladen können. Und ich hatte im Mai jetzt eine, da waren 50 Leute aus meinem Wahlkreis in Berlin und ich konnte nicht da sein, weil es war ja Kommunal- und Europawahl. Und das heißt, sie sind nach Berlin gefahren. Wir hatten dann so eine Videokonferenz statt einem persönlichen Gespräch. Es war auch alles ganz gut, aber irgendwie habe ich die Leute ja dann noch gar nicht kennengelernt. Und ich kannte zwar manche, aber ich habe gesagt, wir treffen uns dann nochmal im Wahlkreis. Und das haben wir am Mittwoch gemacht, also Nachtreffen zur Berlin-Fahrt. Und dieser Abend hat mir unfassbar Hoffnung gegeben, weil die Leute waren richtig dankbar, dass sie nach Berlin fahren durften. Die hatten eine richtig gute Zeit. Und gleichzeitig haben sie dann auch am Mittwoch natürlich die Chance genutzt, um nochmal Themen zu setzen, wie Diskussionen über Rente, über Bürgergeld, wo es ja auch echt krass unterschiedliche Ansichten gibt, wo man hart diskutieren kann. Und auch so Sachen wie ländlicher Raum, ÖPNV, wir werden abgehängt, das 49-Euro-Ticket bringt nur was für die Leute, die in der Stadt wohnen. Also es war einfach so ein richtig guter Austausch und Dialog, schon hart. Also ich war danach schon fertig und auch froh, irgendwie im Bett zu liegen. Aber es war einfach so auf Augenhöhe, man konnte miteinander reden und es gab nicht diese Klischees gegenüber PolitikerInnen, dass wir nicht zuhören oder dass wir arrogant sind, sondern wir konnten miteinander reden. Das hat mir krass Hoffnung gegeben, weil das waren einfach so viele Leute, die nichts mit SPD, nichts mit Politik an sich zu tun haben. Und ich hatte auch einfach das Gefühl, es hat sich so gelohnt, dieses Nachtreffen zu machen, irgendwie einfach mal 300 Euro zu investieren an dem Abend und dann zu wissen, okay, aber das ist gut investiertes Geld. Da haben Brian und ich auch schon mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr, was du genau gemacht hast. Frühstück, ne? Also, dass man sagt, ja, macht was.
Genau, Frühstück mit den Genossinnen und Genossen. Jede Besuchergruppe, die nach Berlin kommt, ist natürlich eine Chance. Aber genauso, die sich hier vor Ort zu packen und das Gespräch zu führen und eben auch deutlich zu machen, es ist gut, wenn wir auch mit unterschiedlichen Ansichten zusammenkommen, weil ich glaube, dass das wichtigste Signal, was wir auch geben können als Antwort auf eine AfD und auch eine Union, die sich da immer stärker diesen Instrumenten bedient, eher zu spalten und das Trennende zu suchen. Ich finde, wenn die Leute merken, nicht nur junge Abgeordnete, aber vielleicht auch gerade besonders die jungen Abgeordneten darauf Bock haben und sich das auch als eigene Aufgabe ersetzen, diese Gespräche zu führen, dass das auch eine Antwort sein kann, neben großartiger Arbeit bei Social Media. Also ich sag mal, da hat Emily mir einiges voraus. Jetzt nicht nur an den Followerzahlen, sondern auch an dem, was du machst. Ich finde, das ist halt auch ein Teil der Arbeit, aber wichtig ist halt eben auch, dass die Leute vor Ort merken, in den Gesprächen mit uns, dass wir da Lust drauf haben und dass wir auch was zu sagen haben, aber natürlich, dass wir auch zuhören. Und das finde ich klasse, wenn du da so eine Erfahrung gemacht hast. Ich finde, das motiviert mich auch immer. Jedes Mal.
Aber ich wollte super gerne über eure Funktion als Inspiration, ganz offensichtlich, nochmal zurückkommen zu der Frage, wie geht man denn mit Genossen in so einer Bundeskanzlerposition um? Brian, duzt du Olaf Scholz?
Also jetzt innerhalb der Fraktion natürlich, oder wenn man sich irgendwie... Aber wenn man den mal zum Beispiel schnell für ein Foto braucht und der läuft da gerade vorbei und man hat das Gefühl, dass die Situation passt, dann auf jeden Fall. Dann im Plenum, also genau da, aber gilt auch für Ministerinnen und Minister übrigens, da hat man natürlich irgendwie immer den Drang, beim Du erstmal zu bleiben, aber das passt dann natürlich an der Stelle nicht. Und dann würde ich auch immer so einen Weg, wie Emily den beschrieben hat, gehen. Und vor allem, ich sag mal, Respekt vor dem Amt, das eben ansprechen und vielleicht nochmal die Person zusätzlich ansprechen. Ich finde, das wirkt auch authentisch und nach außen nachvollziehbar. Und genau, bei unserer Ministerin ist das halt nicht anders aus meiner Sicht, weil man dann irgendwann durch die längere Zusammenarbeit sich natürlich dann auch kennengelernt hat, neigt man dann natürlich immer zu Hallo Clara. Aber im Plenum würde man natürlich auch von der Ministerin sprechen und da setze ich dann immer die Funktion nach vorne quasi. Auch wenn ich die jetzt in der Rede anspreche, dann mache ich das immer so. Oder bei der Regierungsbefragung natürlich auch.
Okay. Duzen euch die Leute? Also jetzt seid ihr natürlich vom Alter etwas unterschiedlich, aber wie erlebt ihr das so? Bei Terminen sind die Leute schnell beim Du oder sind das nur Jüngere, die dann schnell duzen?
Jüngere siezen bei mir immer. Und da will ich doch geduzt werden.
Ja.
Ich hatte eine Schulklasse in Berlin und die haben mich alle gesiezt. Das war voll schrecklich.
Ich teile das auf jeden Fall gerade bei den Schulklassen. Und vor allem, wenn man anfängt zu duzen, sagt, das ist vollkommen in Ordnung so. Klappt das manchmal trotzdem nicht. Ist dann irgendwie auch eine Frage des Settings, glaube ich. Und dann ist... spielt auch Respekt eine ganz große Rolle. Und bei den Gesprächen am Stand ist es dann oft sehr unterschiedlich. Hier ist man ja vor Ort eher beim Du ganz schnell. Vor allem, wenn die Leute sauer sind, dann ist das häufiger so. Aber gerade so bei Gesprächsterminen, ich sag mal, bei Unternehmen oder offizielleren Charakter, da gibt es dann immer irgendwie, selbst bei Leuten, die im ähnlichen Alter sind, ganz oft die Situation, dass man merkt, naja, eigentlich könnte man noch ein bisschen lockerer umgehen. Und wenn die älter sind, warte ich eigentlich immer, aber dann warten die auch auf mich wegen dem Mandat. Und das ist immer eine komische Situation. Wie leitet man das dann geschickt ein, dass man eigentlich doch das auch locker haben kann? Wobei manchmal war ich auch froh, dass es so diese Abgrenzung gab, weil manche Gesprächspartner erweisen sich auch als unangenehm und dann finde ich es gar nicht schlecht, wenn man nicht beim Du ist. Ich weiß nicht, wie du das handhabst oder wie das bei dir ist, Emily, aber ich finde, das ist nicht immer so geradlinig.
Nee, ich versuche immer auch darauf zu achten, wie so der Vibe ist und was es für ein Termin ist. Wenn man jetzt irgendwie, ich war mit der Geschäftsführerin von der Arbeitsagentur im Saarland, war ich in der Bäckerei Und irgendwie haben wir uns mega gut verstanden. Wir haben uns dann trotzdem gesiezt, aber dann waren ja auch so andere Leute dabei, mit denen man nicht so viel Kontakt hatte. Das heißt, es hat irgendwie auch gepasst. Also es wäre jetzt auch komisch gewesen, dass wir uns alle gegenseitig kennenlernen. Wir duzen uns, wir anderen siezen und so. Aber ich muss sagen, ich mache schon sehr, sehr, sehr häufig die Erfahrung, dass ältere Männer mich einfach duzen und dann duze ich die halt zurück. Und dann gucken die schon oft so ein bisschen pikiert, aber dann denke ich mir so, ja, aber ihr habt mich ja auch geduzt. Und zum Beispiel gibt's das auch häufiger in Runden im Bundestag, wo dann gesagt wird, ja, Brian Nichols von der SPD und Emily. Also wo dann einfach zum Beispiel mein Nachname nicht genannt wird, wo ich so denke, ist ja gar kein Problem, aber die merken dann halt schon, okay, die ist jünger, die ist eine Frau. Und das ist dann so unterbewusst, dass die dann das irgendwie so ein bisschen machen. Und da sind wir ja dann schnell bei den Sachen, dass ich irgendwie als Praktikantin bezeichnet werde oder als hübsche Mitarbeiterin. Aha, mein Puls. Und über mich geredet wird und so denke, also ja. Ich bin auch Mitarbeiterin und Praktikantin, aber das sind dann schon so Kleinigkeiten. Ja,
du sagst jetzt, ja, das machen die unterbewusst und das sind Kleinigkeiten, aber das ist ja total strukturell verankert in den Klischees und in der, ja, in der Politik. Also machen wir uns nichts vor. Du bist mit 23 Jahren im Bundestag eine der sehr wenigen jungen Frauen, weil Politik wird von, also ich möchte jetzt nicht diesen Begriff immer so zu Tode reiten, aber von alten weißen Männern gemacht. Und es ist Brian nicht alt. Deswegen nehmen wir dich da jetzt mal aus.
Und Brian, vor allem vom Kopf bist du nicht so einer von denen. So, das kann ich wirklich an der Stelle krass lobend erwähnen. Also wirklich.
Ja. Ich habe immer Angst, dass es irgendwann so einen Altersmoment gibt, wo man dazu wird. Insofern bin ich immer froh, wenn wir in den Gesprächen feststellen, dass es nicht so ist. Aber mir fällt auch das, was du beschrieben hast, oft auch auf. Und wenn man das anspricht, selbst irgendwie im Zweiergespräch, wo man einfach das nur gut meint, gibt es oft irgendwie nicht so ein Verständnis dafür oder so ein. Alle fühlen sich dann schnell angegriffen. Dabei will ich ja eigentlich auch nur dafür sensibilisieren, weil ich weiß, ganz oft machen die das tatsächlich nicht bewusst, aber wenn man sich dann nicht damit auseinandersetzen möchte, spricht das natürlich auch dafür, dass man oberflächlich nicht nachgedacht, sondern nicht wieder weg.
Entschuldige, Brian, ja, du warst schon wieder ein paar Sekunden weg.
Es tut mir leid.
Ja, das ist alles gut. Müssen wir nur noch mal da ansetzen. Ich hake auch einfach mal direkt nach, weil du müsstest mir noch einmal erklären, was für eine Situation das genau ist. Also du sprichst Leute darauf an, also Männer darauf an, dass sie in irgendeiner Form etwas gesagt haben, was jetzt eine Frau oder eine junge Frau irgendwie ein bisschen degradieren oder in irgendeiner Form anders darstellen könnte? Oder was meintest du gerade?
Ja, also ich bin ja auch oft in den Situationen dabei, die Emily gerade zum Beispiel beschrieben hat. Und manchmal passiert das in der eigenen internen Runde und manchmal auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen. So, und ja, bei den eigenen Leuten, ich will ja jetzt keinen irgendwie damit in die Pfanne hauen oder so oder beschreiben, deswegen versuche ich das mal abstrakt zu halten. Aber wenn mir sowas auffällt, versuche ich dann mal den Kontakt zu zweit zu nutzen, unter vier Augen und zu sagen, naja, das ist mir aufgefallen. Ich glaube, das meinst du gar nicht so. Aber guck doch vielleicht beim nächsten Mal. So, mancher ist ganz dankbar für den Hinweis, fühlt sich dann aber ein bisschen peinlich berührt. Und mancher ist verärgert und fühlt sich schnell angegriffen durch diesen Hinweis. Und das ist dann immer sehr unterschiedlich. Und manchmal kann ich das einschätzen vorher, manchmal eben auch nicht. Bin ich dann manchmal selber auch überrascht. Aber mir ist das halt wichtig, weil ich irgendwie damit auch umgehen möchte. Ja, aber es gibt halt, also es soll auch nicht belehrend sein, aber ich nehme das ja in Situationen wahr und ich finde es irgendwie angenehmer, wenn ich das irgendwie platzieren kann, als wenn da jetzt Emily zum Beispiel das erfährt und das immer selber auch ansprechen muss, weil ich finde, eigentlich müsste das in der heutigen Zeit gar nicht mehr angesprochen werden, weil man muss es erkennen, es kann jedem mal passieren, aber man muss dann auch die Konsequenzen daraus ziehen. Das ist halt manchmal schwieriger als gedacht.
Ja, das reflektiert sein und sein eigenes Verhalten, seine eigene Sprache auf den Prüfstand zu stellen, das ist tatsächlich manchmal manchmal etwas schwieriger. Und natürlich braucht es auch männliche FeministInnen in dieser Frage. Und da braucht man Leute wie dich, Brian, und andere Männer, die die damit mitziehen sozusagen. Und kommen wir einmal ganz kurz zu den großen Themen der Politik, die du auch auf dem Schirm hast, Emily. Klimawandel, globale Pandemie, russischer Angriffskrieg, Wirtschafts- und Arbeitswelt, Spaltung unserer Gesellschaft, das sind so ganz große Blöcke, aus denen ihr heraus auch euren Antrieb, glaube ich, ihr beide auch euren Antrieb seht, Politik zu machen, und die in den letzten Jahren euch wahrscheinlich auch immer wieder darin bestätigt haben, wir müssen Politik machen und wir müssen in der Politik aktiv sein, weil das Themen sind, die unser ganzes Land, also unseren Wahlkreis, unser ganzes Land und Europa natürlich betreffen. Und das sind auch alles Themen, die tatsächlich, wenn wir jetzt noch mal kurz in dem Feminismus-Thema bleiben, von Frauen anders behandelt werden als von Männern. Wie siehst du denn, Emily, den Einsatz von Frauen im Bundestag? Also nimmst du da einen starken oder einen erstarkenden, empowernden Moment wahr, so aus deiner Sicht? Oder denkst du, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben?
Oh, voll die spannende Frage. In dem Kontext habe ich noch gar nicht so krass drüber nachgedacht. Also ich glaube, es hat sich wirklich was gewandelt. So allein, dass Brian sagt, er ergreift das Wort, um mal Partei zu ergreifen oder um aufzuklären, um irgendwie für das Thema zu sensibilisieren, dass bis zu echter Gleichberechtigung auch in der Politik noch einiges getan werden muss. Das finde ich mega gut und das ist auch wirklich besser geworden. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wirklich, wie du gesagt hast, die Luft nach oben noch, also ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben da. Es sind so Kleinigkeiten, klar, die irgendwie schon an Sexismus grenzen, auch von irgendwie Kollegen aus anderen Fraktionen. Das wird jetzt den Podcast sprengen, wenn ich da drüber erzähle. Aber da kann man, glaube ich, dann mal nur mal eine extra Podcast-Folge machen. Aber das sind ja auch alles Rollenbilder, die irgendwie in der Gesellschaft verankert sind, die in Politik, Medien, Wirtschaft überall sind, wo junge Frauen vielleicht schneller Karriere machen, als das normal der Fall ist. Und was ich schon cool finde, sowohl in der SPD als auch parteiübergreifend, spüre ich schon Solidarität unter Frauen, weil ja alle ähnliche Erfahrungen machen. Auch ältere Frauen werden noch auf ihr Frausein reduziert, kriegen vermeintlich softere Themen zugeschoben und die harten Themen, sowas wie China oder Wirtschaft, sollen dann die Männer machen. Und ich habe wirklich einen ganz, ganz tollen Moment, den ich an der Stelle vielleicht anführen will als Beispiel, der mir zeigt, es gibt Hoffnung. Und das war, als ich, ich würde fast sagen, dass ich irgendwie da auf mein junge Frausein reduziert wurde von einem Kollegen aus der FDP, der ein Reel aufgenommen hatte, wo er zu mir gesagt hat, ja, Emily, da machen ganz viele MDBs mit, willst du nicht auch mitmachen? Und habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber es war relativ am Anfang, wollte ich jetzt auch nicht so uncool sein, nicht mitmachen. Und dann hat er mir so eine Brille gegeben, die ich aufziehen sollte. Und da stand so, I love FDP drauf. Und habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich, also ich kann die nicht anziehen, so, aber ich kann sie in die Hand nehmen und dann kannst du es irgendwie reinschneiden von mir aus. Und ich gucke so ein bisschen skeptisch, ist ja vielleicht ganz witzig. Hat er gesagt, okay, machen wir so. Und das Wheel, ich habe ja gedacht, okay, da kommen jetzt irgendwie ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Parteien, ist so ganz witzig. Aber das Wheel war einfach nur, da stand drüber, und wie viele Praktikanten hast du so? Und scheinbar hatte er zu der Zeit einige Praktikantinnen und Praktikanten, hat die dann alle hintereinander gezeigt und am Ende kam ich. Und das heißt, er hat ja einfach sozusagen mich verarscht und hat mich dann in die Reihe mit seinen Praktikantinnen und Praktikanten gestellt. So, ich habe gar kein Problem, ich hätte super gerne mal ein Praktikum im Bundestag gemacht vorher, ne? Ja. Habe ich nicht, das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass er mich angelogen hat, dass er mir gezeigt hat, als junge Frau kannst du eigentlich nur Praktikantin sein, ich nehme dich als meine Kollegin nicht ernst. Und das war schon, wo ich so dachte, wow, das war so in den ersten Monaten im Bundestag. Und vorher hatten wir eigentlich mal relativ respektvollen Kontakt bei so einem Abendessen mit vielen Abgeordneten, wo wir uns ganz okay verstanden hatten. Und ich wirklich jetzt nicht das Gefühl hatte, ich musste ihm irgendwie krass misstrauen. okay, muss ich doch. Und was ich jetzt aber eigentlich erzählen will, warum ich sozusagen, ja.
Ich muss kurz einmal einhaken. Muss der dir sowas nicht vorher vorlegen? Musst du das nicht vorher sehen? Also er hat es nicht gemacht, hat es veröffentlicht und dann warst du vor vollendete Tatsachen gestellt.
Voll. Also nee, muss er halt nicht, ne, Boyen, weil wir sind da relativ, sage ich mal, gläsern, öffentlich. Wir haben so ein Amt und dann müssen wir halt auch, was wir äußern, halt raus, ne.
Ja.
Ist auch okay. Aber ja, war dann halt irgendwie nervig und war dann auch online, hatte echt auch irgendwie 40.000 Views auf TikTok, auf Instagram. Und er hatte mich halt auch als Titelbild genommen. Also er hat mich jetzt nicht nur in das Wheel reingeschnitten, sondern ich war auch eben, wenn man in seinen Feed geschaut hat, war ich da auf seinem Profil. Und ich dachte, hä? Mit Praktikantin oben drüber. Und warum ich das eigentlich überhaupt erzählt habe, weil es auch ein bisschen länger gedauert, war, dass danach eine Kollegin aus der FDP zu mir kam, im Plenum sich neben mich gesetzt hat und gesagt hat, Emily, das saß nicht in Ordnung, wir haben das im Vorstand besprochen. Frauen in der FDP haben gesagt, das geht gar nicht. Sie sprechen mir ihre Solidarität aus. Wenn sowas nochmal vorkommt, dann werden sie da auch irgendwie eingreifen. Und sie hätten auch mit ihm geredet, dass das gar nicht geht. Und da habe ich wirklich so den Moment gehabt, wo ich so dachte, krass, so hätte sie nicht machen müssen, war super nett. Seitdem verstehen wir uns auch echt ganz gut und ich bin ja voll dankbar, dass sie da einfach auch einer jungen Frau relativ am Anfang von der Zeit im Bundestag so gezeigt hat, du bist hier nicht alleine und sowas wird registriert. Und ja, das hat mir dann auch Kraft gegeben. Und wenn ich jetzt mitbekommen würde bei jemand anderem, wüsste ich ja auch, okay, parteiübergreifende Solidarität ist da und wir müssen die pflegen. Weil sowas darf halt einfach nicht sein.
Absolut.
Ja, ja. Total, total interessant, dass es da dann so eine Ebene gibt, in der man, auf der man sich dann trifft und sagt, okay, völlig unabhängig davon, in welcher Partei wir gerade sind, das war in dieser Situation einfach nicht in Ordnung. Vergut.
Ja. Es gibt zum Beispiel auch die Situation, dass wir hatten eine Europadebatte und da hat eine Frau von der CDU gesprochen, sehr inhaltlich, sehr gut. Viele ältere CDUler haben, sage ich mal, sehr viel Ampelbashing gemacht, aber sie halt nicht. Und dann hat ein Kollege, Brian aus der SPD-Fraktion, gemeint, ja, die CDU hat ja wieder gar keinen Inhalt und ist immer nur Ampelbashing. Und ja, also super viele halt schon, aber sie halt nicht. Und da habe ich halt auch so reingerufen, habe gesagt, nicht alle, weil das war mir irgendwie in dem Moment halt auch wichtig, so, weil ich habe gemerkt, sie hat sich voll angestrengt und sie hatte inhaltlich echt was drauf und bin auch später auf dem Gang dann zu ihr gegangen, habe gesagt, ey, es tut mir voll leid, so, ich habe bemerkt, du hattest voll Inhalt und da war sie halt auch froh, so, wir müssen das zusammenhalten, weil sonst eben immer wieder dieses junge Frauen haben eh keine Ahnung.
Ich finde gerade im Plenum bei den Reden, finde ich, muss man auch sehr differenzieren und genau mal drauf achten. Natürlich wird immer nur ein bestimmter Ausschnitt dann später medial genutzt und auch gezeigt. Aber was mir auch aufgefallen ist, gerade in dem Punkt ist, vom Verhalten der AfD vor allem, aber nicht nur, auch von anderen Fraktionen, gerade gegen die jungen Abgeordneten und dann vor allem gegen Frauen, die vorne stehen, junge Frauen, wie sich die AfD vor allem, aber manchmal auch andere benehmen, was die sich rausnehmen, um eine Rednerin versuchen, auf zur Ruhe zu bringen, auch mit so einem Bild, ja, mit der kann man es ja machen. Das lässt schon tief blicken. Ich weiß nicht, ob das eher so die Wahrnehmung von außen ist oder ob du es teilen kannst, Emily, aber ich finde, das ist schon oft sehr krass und ich sitze ja oft auch dann hinter dem Redner, der Rednerin, wenn ich im Präsidium sitze und dann ist das nochmal deutlich krasser, weil man das natürlich auch akustisch viel stärker mitbekommt, was da gesagt wird. Und ich würde mir wünschen, dass das viel stärker mal von der Gesellschaft gesehen wird, weil ich glaube nicht, dass sich die Mehrheit in diesem Land so vertreten lassen möchte.
Ja, ich fürchte da, wir haben ja in anderen Folgen dieses Podcasts da auch schon drüber gesprochen, ich fürchte, da ist diese Scheuklappen-Mentalität, dass Leute, die glauben, sie können etwas verändern, indem sie eine Partei wie die AfD wählen, die möchten gar nicht hören, da hängen dann auch noch diese ganzen Rattenschwänze an negativen Dingen dran, nämlich, dass Frauen stark benachteiligt werden, dass so viele andere Aspekte, das sprengt hier wirklich den Rahmen, wenn wir jetzt darauf eingehen, aber das ist wirklich eine Problemsituation und da, also
Ich bin sehr gespannt, wie das in den Landtagswahlen in diesem Jahr noch ausgeht. Und da werden wir vermutlich an dieser Stelle hier in diesem Podcast auch noch häufiger drüber sprechen müssen leider. Ja.
Aber ein Punkt, den ich auch unbedingt hier loswerden muss, also ohne kann ich gar nicht Emily gar nicht aus dem Podcast entlassen. Emily hat dafür gesorgt, dass der Vermittlungsausschuss zusammenkommen muss, weil Emily hat ihr erstes eigenes Gesetz durch den Bundestag quasi gepeitscht. Das Hochbaustatistikgesetz wird immer unterschätzt. Hört sich erstmal zentrale Gesetz. Genau. Hört sich nämlich ganz unspektakulär an, aber ich habe bei der Rede auch zugehört und weiß, das ist wichtig, vor allem wenn wir auf der Grundlage der Daten, die wir dadurch erheben, bessere politische Entscheidungen treffen wollen. Aber trotzdem hat es geschafft, was mein Wohngeldgesetz nicht geschafft hat, den Vermittlungsausschuss zu erreichen. Und weil wir ja auch jetzt eigentlich diese parlamentarische Sommerpause haben, ist das eigentlich ein guter Punkt, um nochmal deutlich zu machen, dass Sommerpause nicht heißt nur Urlaub, sondern es kann auch nochmal Nacharbeiten bedeuten. Deswegen wollte ich das mal so anschneiden. Ja. Und ich ärgere Emily immer ein bisschen damit, dass sie es geschafft hat in dem Vermittlungsausschuss. Aber eigentlich ist es eine Respektbekundung. Muss man ja auch erstmal schaffen. Ja,
okay. Für die Leute unter unseren Zuhörenden, die nicht wissen, was das genau ist, kannst du es einmal erklären, Emily? Was bedeutet das?
Ja, also Brian und ich haben da so unseren kleinen Inside-Gag, könnte man sagen. Also man muss erstmal dazu sagen, Brian und ich arbeiten, glaube ich, sehr gern und sehr eng zusammen. Genau. Und es macht auch wirklich Spaß. Und dieses Gesetz, das war mein erstes Gesetz und da war ich auch unfassbar stolz drauf, weil das war ja schon ganz cool. Man hat auch sowas Handfestes, was man dann sagen kann, ne? Sonst wird man immer gefragt, was machst du denn da im Bundestag? Und jetzt kann ich mal sagen, ich habe ein Gesetz verabschiedet. So haben wir das auch überall gepostet und im Ausschuss und in der AG besprochen. Wunderbar, im Plenum präsentiert. Und dann kam der große Schock. Die Bundesländer haben gesagt, sie wären nicht genug in den Gesetzesprozess einbezogen worden. Aber man muss dazu sagen, das Ministerium hat das schon gemacht. Also das Ministerium hat federführend mit denen das gemacht und zusammengearbeitet, aber die fühlen sich halt immer noch nicht gut genug repräsentiert in diesem ganzen Kram. Und das heißt, die haben immer noch große Bedenken, was das Gesetz angeht. Da geht es um den Stand der Digitalisierung, der als Voraussetzung für das Gesetz nötig ist. Und das ist alles natürlich ein bisschen kompliziert. Kennen wir alle, Digitalisierung in Deutschland. Und das heißt, sie zu uns gesagt haben, wir müssen da nochmal grundlegend was überarbeiten und deswegen hat Brian total recht. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Es könnte jeden Tag soweit sein, dass man irgendwie einen Termin bekommt und sagt so, hey, jetzt geht's weiter. Das heißt, mein schönes Gesetz hat im Bundestag gut funktioniert, aber wir wohnen halt in Deutschland und da hat der Bundesrat, haben die Bundesländer auch immer was mitzusprechen, was ja an sich gut ist. Aber jetzt für den Erfolg meines ersten Gesetzes wäre ich sehr froh gewesen, wenn wir das einfach schön fertig gehabt hätten.
Was für eine schöne, schöne Beschreibung. Mein schönes Gesetz, das finde ich sehr gut.
Ja. Immer.
Das bringt uns nochmal zurück zu dem Punkt junge Leute und Politik. Also für dich, Emily, ist es so wichtig und für Brian ja auch, Entschuldigung, ich möchte dich da gar nicht rausnehmen, dass junge Leute mitgestalten, mitdenken, sich mit einsetzen, ist eurer Meinung nach nur so eine Zukunft der Demokratie tatsächlich möglich?
Voll. Also ich meine, es ist ja irgendwie auch ganz rational logisch, dass die jungen Menschen von heute die Wählerinnen und Wähler von morgen sind. Das ist ja klar. Aber ich glaube auch, wenn es jetzt wegbricht, also wenn junge Leute jetzt noch krasser das Vertrauen in Politik verlieren, dann wird uns das ja auf die nächsten Jahrzehnte begleiten. Und man merkt ja jetzt den Anstieg der AfD. Man merkt, dass auch viele junge Leute der AfD ihr Vertrauen schenken. Liegt natürlich an TikTok, aber halt nicht nur, sondern dass auf die großen Probleme, du hast die eben angesprochen, was die ganzen Krisen, Krieg, Klimawandel und so weiter, Bildung, Infrastruktur angeht, dass alles ein bisschen zu lange dauert, dass alles nicht klar genug kommuniziert wird und dass auch junge Leute nicht ausreichend bedacht werden, sondern dass ganz oft Politik für die große Mitte gemacht wird, weil die ja auch wählen. Und das, finde ich, ist ein großes Problem bei uns, dass wir halt dann nicht genug junge Leute und ihre Meinung mit einbeziehen. So, wir machen natürlich unsere Veranstaltungen so, Brian, ne, wo wir mit jungen Leuten reden, aber so dieses große Gefühl, abgehängt zu sein und nicht im Interesse von Politik zu sein, das ist riesig und das ist wirklich eine Herausforderung und das werden wir schaffen zur nächsten Wahl. So.
Ja, das spielt, du hast es gerade schon erwähnt, Verdrossenheit spielt da eine Rolle. Vielleicht auch so eine ja, so eine Form des der Distanz vielleicht. Also durch verringerte Konzentrationsspannen. Also da brauchen wir uns ja alle nichts vormachen, dass so soziale Medien nicht das Gleiche sind wie einen Leitartikel im Spiegel zu lesen. Mhm. Das ist ja ganz klar. Und jetzt lesen wir wahrscheinlich auch nicht alle jede Woche den Leitartikel des Spiegels und lernen den auswendig, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber das sind ja verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und wenn man dann durch so PolitikerInnen wie euch junge und jüngere Vorbilder kreiert und diese Ebene, die ihr gerade, also dieses Gespräch bei diesem Nach-Berlin-Fahrt-Treffen oder dem Frühstück, was du erwähnt hast, Brian, das sind natürlich dann immer gute Wege, um das so ein bisschen zu verteilen, ne, in euren Möglichkeiten. Total gut. Ja.
Also ich kann mich Emily da einfach in ihrer Beschreibung nur anschließen. Und für mich ist halt einfach nochmal wichtig, dass wir es gemeinsam nutzen, dass wir die jüngste Bundestagsfraktion der SPD sind, die wir in der Geschichte je hatten. Wir sind ja auch insgesamt der jüngste Bundestag, aber das liegt eben vor allem daran, dass wir so eine junge Fraktion haben. Und das versuchen wir ja auch an unterschiedlichen Stellen auch deutlich zu machen. Aber wenn wir jetzt das alleine entscheiden könnten, da wäre natürlich sicherlich immer noch Luft nach oben und Möglichkeiten, das stärker zu machen. Ich finde total wichtig, was wir beim Rentenpaket 2 auf den Weg gebracht haben. Aber ich finde, es braucht vor allem für die jüngere Generation noch ein Rentenpaket 3, wo man halt eben auch deutlich macht, da gibt es eine Perspektive. Und ich weiß selber, das interessiert natürlich gar nicht so gerade aktuell junge Menschen so sehr, aber dieses...
Doch, ich war in der Schule. Die haben mir nur Fragen zur Rente gestellt, Brian. Ich war total schockiert, ich hatte gar keine Antworten.
Das ist aber neu.
Ich gar nicht viel mit Rente. Ja, ich war wirklich schockiert. Ich war in einem Berufsbildungszentrum, die haben alle zu mir gesagt, was ist mit unserer Rente, was ist mit unserer Rente, was ist mit unserer Rente. In jeder Gruppe, wo ich war, war ich so, wir haben jetzt was beschlossen, aber ich glaube, wir müssen da mal nochmal nachdenken. Es war so krass.
Aber ich meine, das ist ja auch eine gute Entwicklung, weil es zeigt ja aber auch, wenn man sich dann anguckt, genau diese ersten Studien, warum jetzt die AfD auch bei jungen Menschen so erfolgreich abgeschnitten hat, dass wir an vielen Stellen das, was du beschrieben hast, Emily, gar nicht oft genug die Perspektive von jungen Menschen mit in unsere Entscheidungen bringen. Und ich finde, beim Rentenpaket wird das halt deutlich. Wir haben jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre auch wichtige Entscheidungen getroffen. Vor allem für die, die dann in Rente gehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und wichtig. Aber unser Impuls muss dann sein, wie geht's weiter? Und wie schaffen wir dieses Bild, dass es eben nicht nur um die nächsten 20 Jahre geht, sondern auch um die nächsten 50 und so weiter. Also, dass wir schon noch zukunftsgewandter und ein positives Zukunftsbild gemeinsam organisieren wollen. Ich finde, das ist so ein bisschen, das geht halt bei all den Krisen oft mal unter. Und da braucht es dann auch unsere Zuversicht gemeinsam. Und da haben wir halt eben mit so vielen jungen Menschen in der SPD-Bundestagsfraktion eine deutlich bessere Chance, muss man auch sagen, als vielleicht unsere Vorgängerinnen und Vorgänger, die mal als jüngste Fraktionsmitglieder oder so dazu kamen. Und das zu nutzen, finde ich unheimlich wichtig.
Das ist auch ein guter Abschluss, eine gute Abschlussaussage für das Ende dieser Folge, weil das bedeutet ja auch, dass ihr über die nächste Wahl hinaus in die nächste Legislaturperiode gehen wollt und müsst, um all diese Dinge weiter mit anzugehen. Und damit schicke ich euch jetzt quasi in den wohlverdienten Feierabend an dieser Stelle. Vielen Dank für das spannende Gespräch, liebe Emily. Schön, dass du da warst.
Danke euch, hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich so, dass du nächste Woche kommst,
Brian. Ich freue mich auch schon auf den Besuch und ein bisschen was von deinem Wahlkreis mitzunehmen, auch wenn ich verstanden habe, es ist nicht deine Heimatstadt, aber vielleicht gibt es da ja auch nochmal die Gelegenheit.
Aber eine ganz schöne Stadt. Ja, wir haben leider gerade die große Oberbürgermeisterwahl verloren. Deshalb ist es ein bisschen traurig, aber wir sind froh, dass du kommst und wir haben einen schönen Termin und ich habe schon auch ein Restaurant reserviert für abends. Genau. Cool. Also ist
vorbereitet. So, wie viel Uhr ist das nochmal genau? kann ich aus Haltern auch rumkommen?
Du wirst eingeladen.
Ich glaube, ich recht früh, weil unser Termin ist um 15 Uhr. Ja. Dann haben wir 17:30 Uhr, ist er, glaube ich, vorbei und dann wollen wir natürlich was essen gehen. Ne?
Ich guck mal. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Danke.
Bis bald, euch lieber auch. Brian. Bis bald, liebe Emily.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Oerkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.